Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, ich wollte noch mal ganz kurz mit dir auf die Doku zurückkommen von Ingeborg Bachmann, weil mir da was aufgefallen ist.
Jemand,
der einmal ich war, und man kann immer noch ins Kino gehen. Und mir ist aufgefallen, Ingeborg Bachmann in Interviews, wie sehr sie nach Worten sucht, wie oft sie teilweise ins Stottern gerät oder ins sozusagen wirklich so in sich gehen, aber nicht so dieses, was man so kennt und danach kommt die perfekt formulierte Antwort, wenn sie mal überlegt hat, sondern dann kommt trotzdem nur so was Tastendes, Zögerndes, ich weiß nicht genau. Und irgendwie dachte ich dann darüber nach, dass wir ja in unserer heutigen Wirklichkeit quasi von Autoren, Autorinnen so ein bisschen erwarten, dass sie so extrem performancemäßig drauf sind und ständig irgendwie so Instagram-Reels machen, wo sie auf so ganz tolle Weise erklären, wie toll ihr Buch ist und dieses ganze Marketing-Ding. Und da dachte ich so darüber nach, dass natürlich hat da eine extreme Professionalisierung stattgefunden durch die Medien, die wir jetzt zur Verfügung haben und die eigenen Kanäle, die man bespielen kann. Aber es ist auch was verloren gegangen, nämlich sozusagen so dieser Raum für das Zweifelnde, das Zögernde, das Nichtwissen, sich einfach so auszudrücken, wie man vielleicht in einem bestimmten Moment gerade drauf ist, dass man es eben nicht so, dieses nicht immer so präsentieren nach außen hin. Und das dachte ich irgendwie, als ich das gesehen habe, ich fand das total... Ich habe mich total hingezogen gefühlt zu ihr auf diese Weise, wie sie das so gemacht hat, als einfach so, als da ist ein Gegenüber, die versucht, irgendwas zu sagen, irgendwas zu sucht nach was, und die hat diese Schwächen und diese Suche danach, die wir alle irgendwie so haben. Und davon ist so wenig noch da in sozusagen unserer heutigen Instagram-Kultur. Deswegen wollte ich dir nur nochmal dich darauf hinweisen oder mit dir darüber kurz so das erwähnen oder festhalten, dass das eigentlich auch was Schönes hat, wenn Menschen mal einfach ein bisschen auf der Suche sind nach den Worten.
Im Vulkan.
So, wir haben zwei Neuigkeiten diesmal. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an Philipp Sands, ist ein französisch-britischer Autor, Jurist. Und die Nachricht ist jetzt schon ein bisschen älter, wenn wir die Folge ausstrahlen. Allerdings ist es ja so, der Preis wird am 11. Oktober verliehen. Das heißt, man kann da jetzt immer noch gut zu informieren. Nämlich am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse findet das immer traditionsgemäß in der Frankfurter Paulskirche statt, diese Verleihung. Lynn, lass mich dir den Gewinner kurz vorstellen. Philipp Sands wurde 1960 geboren, stammt aus einer französisch-britischen Familie, ist 1983, hat er seinen Juraabschluss in Cambridge gemacht, im Anschluss ein Jahr als Gastwissenschaftler in Harvard gearbeitet. Wir erinnern uns vielleicht so ein bisschen an Patrick Radden Keefe, wo wir gesagt haben, es gibt so diese perfekten Lebensläufe.
Ja.
Das haben wir hier auch wieder so ein bisschen, also diese Top-Elite-Unis. Danach hat er allerdings als Menschenrechtsanwalt gearbeitet und nicht wie Keefe als Journalist. Und heute arbeitet er immer noch als Anwalt und Professor für internationales Recht in London und Harvard und außerdem am Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag. Und neben seiner juristischen Arbeit und der Lehrtätigkeit hat Sands aber auch viele populäre Sachbücher geschrieben. Und das Interessante an diesen Sachbüchern ist, dass er quasi die Fälle, an denen er mitgearbeitet hat, dass er darüber quasi Bücher geschrieben hat oder auch
das
über seine Familiengeschichte.
Es ist irre, wenn Leute das schaffen, oder? Was ist das für ein Pensum?
Es ist
ein Jurist, er unterrichtet und er schreibt Bücher.
Ja. Es ist extrem, und gleichzeitig ist es so, es ist auch ein Lebensthema. Er ist nämlich der Nachkomme von Holocaust-Überlebenden, also große Teile seiner Familie wurden ermordet, und er hat sozusagen so, er ist halt einer der bekanntesten, hieß es jetzt immer in den Texten zu ihm, einer der bekanntesten Vertreter für Menschenrechte, und das ist ja gerade in unserer Zeit irgendwie sehr nachvollziehbar, warum der Friedenspreis des deutschen Buchhandels dann vielleicht sagt, okay, so jemand ist auszeichnungswürdig,
ja,
in seinem Kampf unterstützenswert. Aber kommen wir kurz zu seiner Familiengeschichte zurück, so ein bisschen. Er hat sie nämlich in Rückkehr nach Lemberg, wo seine Familie ursprünglich herkommt, verarbeitet. Dort verknüpft er seine eigene jüdische Familiengeschichte mit der Entstehung des internationalen Völkerstrafrechts. Das Buch porträtiert nämlich die beiden Juristen Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin, von denen ich noch nie gehört habe, die in Lemberg studiert haben, und die beiden haben die Begriffe Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid geprägt, was ich extrem interessant einfach auch fand, ne? Und darüber schreibt er quasi sozusagen über Recht und erzählt dann aber auch seine Familie, Und diese Rechtsbegriffe sind ja entstanden als Reaktion sozusagen auf den Holocaust auch. Und insofern ist das natürlich auch eine Verknüpfung, wo man sich vorstellen kann, dass das ein sehr interessantes Sachbuch abgibt. Das zweite Sachbuch, was ich mal kurz aus seinem Werk sozusagen vorstellen uns wollte, mitbringen wollte, heißt Die Verschwundenen von Londres 38. Und wir haben wieder mit dem Nazi-Regime zu tun. Und zwar ist es so, kleine Abschweife vorher, 1998 wurde der chilenische Diktator Augusto Pinochet in London verhaftet. Der hatte da irgendwie einen Aufenthalt und dann haben die Briten ihn festgenommen und dann wurde er angeklagt für Verbrechen gegen die Menschlichkeit eben. Philipp Sands hat sich damals an der Anklage gegen ihn beteiligt. Er war sozusagen einer der Anwälte in diesem Prozess und ist dabei in den Recherchen, die müssen ja extrem viel Material dann sichten und so weiter, auf den einstigen SS-Offizier Walter Rauf gestoßen, der war am Holocaust beteiligt und half dann später Pinochet beim Foltern von Regimegegnern. Also es gab ja viele, die nach Lateinamerika gegangen sind und dort quasi ihr grauenhaftes Handwerk sozusagen fortgesetzt haben. Und es gab eben einen ganz berüchtigten Ort, nämlich das Haus Londres 38 in Chile, wo eben diese Folterungen stattfinden. Das kennen wir auch aus vielen Diktaturen, dass es so diese Foltergefängnisse, diese Namen dann gibt, die dann so einen ganz, ganz düsteren Klang kriegen. Und da war eben dieser Walter Rauf und hat für Pinochet Leute gefoltert. 8 Jahre lang hat Sands über Raufs zweites Leben sozusagen seine Zeit nach der Nazi-Zeit oder nach der Nazi-Diktatur recherchiert. Und seine Rolle zu Pinochet recherchiert und seine Rolle bei den Graueltaten, die er da eben in diesem Haus verübt hat, recherchiert. Und er erzählt quasi in diesem Buch von der Recherche und gleichzeitig dann aber anhand dieser Recherche und auch anhand dieses Prozesses erzählt er generell über das Schicksal der Verschwundenen und seiner Suche nach Beweisen für Pinochets Verantwortung für Folter und Mord und eben so diese Schicksale von den Menschen, die gegen dieses Regime sind und was die erlitten haben. Und man kann sich vorstellen, vielleicht nach der Art und der Tiefe, in der er sich mit diesen Dingen und Themen beschäftigt hat, Menschenrechten und so weiter, dass die Reaktionen jetzt auf diese Preisverleihung wirklich einhellig von allem, was ich gelesen habe, positiv ausgefallen sind. Und ich bin sehr gespannt, wenn er dann kommt. Der wird ja dann auch eine Rede halten. Und ich dachte, also ich würde mich freuen, wenn wir es irgendwie schaffen, gerade diese Rede uns dann auch mal anzugucken und sozusagen in den Podcast mit reinzubringen, weil die sich ja immer, das ist traditionell so, diese Reden beziehen sich immer auch auf die aktuelle politische Situation sehr stark.
Ja, das wird interessant, das sollten wir uns unbedingt anschauen.
Genau, und auch andere Dinge wiederholen sich im Literaturbetrieb. Diesmal zum zweiten Mal erst. Dieser Buchpreis vom Spiegel, über den wir schon allerhand Dinge erzählt haben.
Ja, der dann erstmal nicht, also der...
Also er
der,
wird schon verliehen,
genau,
aber ist nur symbolisch.
Nur so,
ne? Also es gibt
Preis,
so, genau.
Gut, dass wir uns nochmal...
Kann quasi ein Autor oder eine Autorin sich bald abholen, den symbolischen Preis, aber erstmal muss ja eine Jury bestimmt werden.
Ja.
Und da musste ich so ein bisschen dran denken, von der ganzen Aufmachung, wie die das jetzt machen, an den Booker-Preis in Großbritannien oder andere Preise, wo du das Gefühl hast, die Jury besteht zu Teilen aus so Leuten, die so wirklich so Literatureulen sind, so. Mhm. Und dann aber immer auch so aus so ein paar prominenten Leuten irgendwie, damit die Jury auch ein bisschen was hermacht. Also,
die Geissens.
Die Geissens. Das wäre es doch. Ja, also nee, so weit sind sie noch nicht, aber das würde ich gerne sehen, muss ich sagen. Nee, also in Großbritannien war das zum Beispiel Sarah Jessica Parker.
Ah ja, hat die nicht auch ein Buch?
Die war letztes, genau, also ja. Das wird dann natürlich schon, also es gibt schon einen Bezug immer, ne? Und auch hier würde ich sagen, gibt es zwei Jurymitglieder, wo ich das interessant einfach gespannt bin. Eine ist Andrea Petkovic, die Ex-Tennisspielerin, die ja jetzt als Moderatorin und Expertin arbeitet und ja auch zwei Bücher geschrieben hat über Tennis. Also es ist sozusagen, es gibt schon den Bezug. Es ist jetzt trotzdem nicht gerade die Person, wo man sagen würde, die ist jetzt per se Literaturbetrieb und sondern es ist so eine Entscheidung auch ein bisschen für mit Strahlkraft. Sagt,
vielleicht
so.
Ist aber auch der Schlagabtausch in so einer Jury-Sitzung
oh, jetzt
sehr
kommt,
ähnlich
jetzt kommt der
dem,
okay.
Was auf dem Platz
dann
passiert.
Kannst du gerne das nächste Bild finden, denn Lena Prasch ist auch in der Jury. Lena Prasch ist Regisseurin, sehr bekannt ist ihr Stück It's Britney Bitch über Britney Spears, das sie zusammen mit der Schauspielerin, ist ein Monolog, Sina Martens erarbeitet hat am Berliner Ensemble. Mhm. Das ist auch wirklich eine Empfehlung wert und auch da, ich bin gespannt, ich finde, da finde ich es tatsächlich so, wenn sie solche Leute dann so einladen und dann den Rest irgendwie mit so Spiegeltypen füllen, also teils, teils, aber ein großer Teil kommt eben dann aus der Spiegel-Literaturredaktion, da würde ich gerne mal bei der Juryarbeit so zugucken, weißt du, wie die so entscheiden, was jetzt so das Buch dieses Jahres ist, so, das würde ich gerne mal live gestreamt haben, ja. Okay, und dann werden wir gucken, wer den symbolischen Preis gewinnt.
Die helle Kammer. Josef, wir sprechen heute in unserer zweiten Folge wieder über Ingeborg Bachmann, diesmal so ein bisschen eher über die zweite Hälfte ihres Lebens und Wirkens. Wir haben uns letzte Folge mit ihrer Kindheit beschäftigt, mit den Biografien, die jetzt neu erschienen sind, haben da aber auch schon auf ihren Tod geblickt. Und heute geht es erstmal um das Todesartenprojekt. Dieses Todesartenprojekt ist ja in der Literaturforschung kein so feststehender Begriff, wie wir ihn als Laien im Allgemeinen gebrauchen. Das liegt daran, dass uns zwar ein vierbändiger Sammelschuber mit allen Texten zugänglich ist, die eben unter dieses Todesartenprojekt gezählt werden und postmortem veröffentlicht wurden, zum Teil aber auch schon zu Lebzeiten Bachmanns. Aber gerade dadurch, dass dieses Projekt nie abgeschlossen wurde, kann man sicherlich in vielen Fällen darüber diskutieren, welches Fragment für Ingeborg Bachmann am Ende tatsächlich in dieses Projekt eingeflossen wäre und welches eben nicht. Was wissen wir also? Das Todesartenprojekt ist ein unvollendeter, mehrbändiger Roman- und Erzählungszyklus, an dem Ingeborg Bachmann Anfang der 60er Jahre zu arbeiten begann und daran geschrieben hat bis zu ihrem Tod 1973. Sie hatte sich vorher in ihren Arbeiten mit Gender, dem Male Gaze und Rollenbildern, toxischen Beziehungen befasst. Das sind jetzt alle Begriffe, die sie wahrscheinlich nicht benutzt hätte, aber die wir von außen heute, glaube ich, guten Gewissens benutzen können, um das zu greifen. Und das ging eben in diesem Todesartenprojekt jetzt weiter und auch noch drastischer. Das Werk setzt sich aus mehreren Entwürfen und Romanen zusammen, die verschiedene Lebens- und Todesarten moderner Frauen analysieren. Es war also eine Lebensaufgabe und die hat Bachmann auch extrem viel Kraft abverlangt. Wir haben das schon letzte Folge gehört, der gute Gott von Manhattan, da kommt eine Frau zu Tode. Überhaupt das Sterben, das Verstummen, das Vereinsamen von Frauen spielt eben schon immer eine große Rolle. Und jetzt in letzter Konsequenz diese Frage, warum müssen es ständig so viele Frauen durch die Hand von Männern in irgendeiner Form sterben? Zum einzigen vollendeten Roman dieses Projekts wirst du uns gleich mehr erzählen. Unvollendet geblieben sind das Buch Franza. Es handelt von einer jungen Frau, die an der physischen und psychischen Zerstörung durch ihren Ehemann, einen angesehenen Wiener Arzt, und den Nachwirkungen des Nationalsozialismus leidet. Es gibt das Requiem für Fanny Goldman, ein Text, der die gesellschaftliche Ausgrenzung und Vernichtung einer Schauspielerin durch ihre Umgebung thematisiert. Auch hier spielen Männer wieder die entscheidende Rolle. Es gibt außerdem zahlreiche kürzere späte Erzählungen. Einige davon wurden noch zu Lebzeiten unter dem Titel Simultan veröffentlicht. Und Bachmanns Fokus lag darauf, wie gesellschaftliche Normen, patriarchale Machtstrukturen und der weiterwirkende Faschismus Frauen in die Einsamkeit, in den Wahnsinn und schlussendlich in den Tod treiben. Und Josef, ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, was du uns mitbringst über Malina. Ich würde übrigens mal behaupten, dass der größte Trugschluss, den Menschen zu diesem Buch haben, wenn sie es noch nicht kennen, der ist, dass Malina die titelgebende Hauptfigur ist und dass es eine Frau wäre.
Hatte ich total diesen Trugschluss und war wirklich auch erstmal, musste mich erstmal zurechtfinden quasi in dem Ganzen. Genau, es gehört zum Todesartenprojekt, dieser Roman. Und das ist, wie du gesagt hast, das einzige zu ihren Lebzeiten veröffentlichte Prosawerk. Das muss man auch noch sagen, sozusagen vieles, manches wurde als Erzählung schon mal veröffentlicht, aber vieles wurde dann auch nach ihrem Tod erst veröffentlicht. Und es erschien 1971, da war sie 45 Jahre alt. Um was geht's? Es handelt von einer, also das Buch, wenn man es ganz kurz zusammenbricht, damit wollen wir mal anfangen, handelt es von einer namenlosen Ich-Erzählerin und einer, sie ist auch Schriftstellerin in Wien, und sie ist zwischen zwei Männern zerrissen, oder sie befindet sich irgendwie, sie steht zwischen zwei Männerfiguren, einmal dem unnahbaren Lebensgefährten Malina und dann auf der anderen Seite dem leidenschaftlichen Ivan, der aber auch nie so ganz verfügbar für sie ist. Darauf werden wir auf jeden Fall noch eingehen. Und die Handlung wird geprägt durch psychische Krisen, durch Albträume und dann am Ende einem Verschwinden. So.
Würdest du sagen, dass hier ein Thema auf zwei Figuren aufgeteilt ist, was wir in Der gute Gott von Manhattan schon haben? Also einerseits der Liebhaber, der sehr leidenschaftlich ist, aber nicht zuverlässig, und andererseits dieser kalte, unnahbare Liebhaber. Wir haben ja in Der gute Gott von Manhattan letzte Woche diese Figur gehabt, die erst so ist und dann kippt in die andere Richtung.
Du meinst sozusagen so, als ob diese männliche Figur aus Gute Gott von Manhattan hier so aufgestellt ist.
Ja, richtig, so
das,
in diesen Funktionen.
Das könnte man so sehen, ja, dass sozusagen, also vielleicht die männliche Bandbreite ist in diesen Figuren. Und diese Doppelung hat man aber auch in der Hauptfigur selber. Die ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wie sie mit diesen Männern umgeht. Sie hat nämlich so eine sehr verurteilende, abwehrende Seite, und sie hat aber auch eine sehr bedürftige und quasi bitte entscheidet ihr über mein Leben, ich kann nicht über mein Leben entscheiden, so nach dem Motto Seite. Auch diese sozusagen Zwiegespaltenheit ist für dieses Ich extrem wichtig, um das zu verstehen. Bachmann selber, das hattest du schon mal erzählt, ich weiß nicht mehr, ob in dieser oder in der letzten Folge, hatte große Schwierigkeiten, sozusagen diesen Roman richtig zu strukturieren oder so. Dieses Romanschreiben fiel ja nicht so leicht. Vielleicht kann man das auch noch mal ganz kurz sagen. Sie fing als Lyrikerin an, und als sie dann anfing, Erzählungen zu schreiben, hat sie wirklich mit der Lyrik zumindest offiziell aufgehört und sich dann wirklich ganz auf die Erzählungen konzentriert und dann eben aufs Romanschreiben. Das heißt, so ganz oder gar nicht quasi.
Und auch gegen einige Widerstände, weil ich erinnere mich, dass nach den ersten Erzählungen, Ein Schritt nach Gomorra, Undine geht, die Prosa von Ingeborg Bachmann in der männlichen Literaturkritik belächelt, herabgewürdigt wurde und so den Verfehlungen einer Lyrikerin, sage ich jetzt mal so. So wurde das überschrieben. Also sie hatte auch nicht nur im Schreibprojekt selbst viele Aufgaben zu lösen, sondern sie musste sich quasi auch immer wieder diesen Vorwurf anhören.
Genau, und es ist tatsächlich auch so, dass das hier auf keinen Fall ein komplett konventioneller Roman ist. So, er ist in drei Kapitel unterteilt, und die sind hier aber mehr als nur die Hilfe für den Lesefluss sozusagen, sondern die funktionieren eigentlich wie komplett eigene Teile, die natürlich inhaltlich irgendwie zusammen, also es gibt da schon Verbindungen und das ist auch eine Erzählung, aber trotzdem hat man so das Gefühl, jeder Teil will was ganz, also hat so einen ganz eigenen Fokus und so. Deswegen werden wir uns das jetzt auch anhand dieser Teile angucken. Und dem ersten Kapitel ist eine Art Einordnung vorangestellt, wo ich so ein bisschen an Lolita denken musste, nicht jetzt inhaltlich, aber so von der Art, so eine Art von Herausgeberfiktion. Also da erzählt uns ein Ich quasi schon mal, was wir jetzt so zu erwarten haben, und deutet schon mal an, dass hier Dinge passieren, dass es hier um ein Ich geht, dem es nicht so gut geht, und man weiß ja nicht so genau, was mit diesem Ich noch passieren muss.
Also ein bisschen die literarische Form der Triggerwarnung.
Ja, genau, Triggerwarnung und gleichzeitig sozusagen aber auch so ein bisschen so schon mal Interesse wecken, ne? Also schon auch mal zu sagen so, ey, wir sind hier gerade in einer richtigen Krise, das kann auch richtig schief ausgehen, was ihr jetzt gleich lesen werdet.
Ist ja auch ein guter Kniff, um Interesse zu wecken und die Leute am Ball zu halten. Das hätten wir auch machen sollen und hätten am Anfang der Folge sagen sollen, dass wir von diesem fantastischen Buch ein Exemplar verlosen und später alle Bedingungen dafür noch erzählen.
Okay,
das hole ich jetzt hier mit nach,
Jose. Jetzt hast du es ja gemacht, wir haben ja noch Zeit, ne? Das erste Kapitel heißt Glücklich mit Ivan. Das Ich, eine namenlose Frau, lebt in Wien in der Ungarngasse zusammen mit ihrem Partner Malina. Und beide kommen von der jugoslawischen Grenze, von der Peripherie, vergleiche Bachmanns Herkunft aus Kärnten. Also wir haben hier
Dreiländereck.
Genau, und es ging auch in der Doku darüber, dass vieles an diesem Buch, Bachmann selber auch gesagt hat, das ist autobiografisch. Es geht aber nicht um die einzelnen Lebensdetails, hat sie dann gesagt, die dann in dem Buch 1:1 übernommen sind, sondern eher um vielleicht die Lebensthemen oder so, ne, die hier in diesem Buch sich widerspiegeln. Aber es gibt eben auch trotzdem biografische Details, wo man so zumindest Verbindungen knüpfen kann. So. Interessant ist, wie ambivalent Bachmann erstmal die Beziehung zwischen der Erzählerin, diesem Ich, und Malina von Beginn an zeichnet. Einerseits ist es nämlich so, dass Malina so eine sehr wichtige Stütze, ich hatte es schon gesagt, für sie ist. Andererseits gibt es dann Beschreibungen wie diese. Mir scheint es dann, dass seine Ruhe davon herrührt, weil ich ein zu unwichtiges und bekanntes Ich für ihn bin. Als hätte er mich ausgeschieden, ein Abfall, eine überflüssige Menschwerdung, als wäre ich nur aus seiner Rippe gemacht und ihm seit jeher entbehrlich. Aber auch eine unvermeidliche, dunkle Geschichte, die seine Geschichte begleitet, ergänzen will, die er aber von seiner klaren absondert und abgrenzt. Oft ist es sozusagen, also es gibt diese Beobachtung, und dann gibt es aber eben oft diese Dynamik, dass das Ich seine innere Not und seine Fragilität sozusagen immer nach außen tragen muss und dann immer diesen Malina als so einen sehr zuverlässigen Typen hat, der sich sonst auch überhaupt nicht eigentlich für dieses Ich so richtig interessiert. Also wenn die dann später eine Beziehung anfängt mit einem anderen Mann, ist ihm das eigentlich egal. Er will es einfach gar nicht wissen. So, er hat so sein Leben und die haben ihre Beziehung und der Rest ist sozusagen nicht sein Problem. Und also das Ich kommt mit seiner extremen inneren Not und der Mann reagiert mit seiner Struktur, mit seiner Klarheit, mit das Leben ist doch so und so und dann ordnen wir das jetzt ein und macht das, was man heute als Mansplaining bezeichnen würde, wo man eben sagen muss, dieses Ich sucht aber auch immer wieder nach diesen Erklärungen sozusagen von dem Mann. Egal, wie man jetzt diese Beziehung am Beginn des Buches als Leserin für sich aufnimmt, wie sympathisch man das findet, wie schwierig, wird relativ schnell klar, das Ich steckt in einer wirklich starken Krise und sucht irgendwie nach Lösungen. Es gibt diverse Anspielungen, die uns hier zeigen, dass wirklich die ganze Existenz dieses Ichs auf dem Spiel steht. Einmal heißt es heute, es geht viel um das Wort heute dann, und dann heißt es heute ist ein Wort, das nur Selbstmörder verwenden dürfen, und diese, sag ich mal, diese Andeutung schwingt sehr früh mit. In diese Krise, die das Ich hat, bricht jetzt Ivan ein, und wir haben da eine Stelle, und Lynn, ich würde dich bitten, die mal kurz vorzulesen,
ja, gerne.
Wo wir was über Ivan erfahren.
Aber Washington und Moskau und Berlin sind bloß vorlaute Orte, die versuchen, sich wichtig zu machen. In meinem Ungargassenland nimmt niemand sie ernst oder man lächelt über solche Aufdringlichkeiten wie über die Kundgebungen ehrgeiziger Emporkömmlinge. Sie können nie mehr hereinwirken in mein Leben. Indem ich in ein anderes hineingelaufen bin, auf der Landstraße, Hauptstraße, vor diesem Blumengeschäft, dessen Namen ich noch herausfinden muss. Und stehen geblieben bin ich im Laufen nur, weil im Fenster ein Strauß Türkenbunt stand, rot und siebenmal röter als rot, nie gesehen, und vor dem Fenster stand Ivan. Weiter weiß ich nichts mehr, denn ich bin sofort mit Ivan gegangen, zuerst bis zum Postamt in der Ramuskowski-Gasse, wo wir zu zwei verschiedenen Schaltern gehen mussten. Er zu Postanweisungen, ich zu Postwertzeichen. Und schon diese erste Trennung war so schmerzhaft, dass ich am Ausgang, beim Wiederfinden von Ivan, kein Wort mehr herausbrachte. Ivan mich nichts zu fragen brauchte, denn es war kein Zweifel in mir, dass ich mit ihm weitergehen musste und gleich zu ihm. Das war zu meinem Staunen aber nur einige Häuser von mir. Die Grenzen waren bald festgelegt. Es ist ja nur ein winziges Land, das zu gründen war, ohne Gebietsansprüche und ohne rechte Verfassung. Ein trunkenes Land, in dem bloß zwei Häuser stehen, die man auch im Dunkeln finden kann, bei Sonnen- und Mondfinsternis. Und ich weiß auswendig, wie viel Schritte ich machen muss, von mir schräg zu Ivans Haus. Ich könnte auch mit verbundenen Augen gehen. Nun ist die weite Welt, die weitere Welt, in der ich bisher gelebt habe, ich immer in Panik, mit trockenem Mund, mit der Wirkspur am Hals, auf ihre geringfügige Bedeutung reduziert, weil eine wirkliche Kraft sich dieser Welt entgegensetzt. Wenn diese Kraft auch, wie heute, nur aus Warten und Rauchen besteht, damit von ihr nichts verloren geht.
Das ist also der Start mit Ivan, und es gibt eben wirklich diesen Moment. Sie sieht ihn und läuft ihm dann direkt nach. Und das ist auch ein passendes Bild für ihr Verhältnis zu Ivan. Sie erwartet sich quasi von Ivan ein bisschen die Rettung aus ihrer Situation.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es aber auch da von Anfang an diese Ambivalenz, weil, wie gesagt, er hat eine Familie, er hat Kinder und er hat nicht so viel Zeit für sie. Er kann sie nur manchmal sehen, er bestimmt das immer. Und es gibt dann immer auch so Szenen, wo er sich extrem übergriffig verhält. Also zum Beispiel spielen sie Schach und sie hat keine Lust, Schach zu spielen, und er zwingt sie dann einfach mit ihm zu spielen, und sie wird dann quasi von ihm da in dem Kontext unterworfen. Also diese Dynamik, diese Ambivalenz schwingt immer mit.
Und es zeigt sich auch schon in diesem Ausschnitt, finde ich, das konnte man jetzt nicht sehen beim Hören, aber diese Abschnitte sind alle nur durch Komma verbunden. Also wir haben hier wie so eine lange Leine, an der die Ich-Erzählerin immer näher an diesen Ivan herangezogen wird. Also der lässt sie gar nicht mehr los und sie hechelt dem wirklich so hinterher. So wirkt dieses Schriftbild auf mich.
Genau, und was dieses Ich immer als Problem hat gegenüber Malina und gegenüber Ivan: sie kann ihre inneren Gedanken nicht wirklich teilen, weil die Männer haben entweder gleich eine Erklärung dafür, um es wegzuerklären, oder aber bei Ivan ist es noch mehr so, der will sie dann sozusagen in die richtige Richtung auch noch erziehen. So. Und Sie schreibt dann, und weil ich von Mord zu Ihnen nichts sagen kann, weil er will das eben nicht hören, bin ich zurückgeworfen auf mich für immer. Ich versuche nur, dieses Geschwür auszuschneiden, auszubrennen, Iwans wegen. Ich kann nicht liegen bleiben in dieser Lache von Gedanken über Mord. Mit Iwan müsste es mir gelingen, diese Gedanken auszumerzen. Er wird diese Krankheit von mir nehmen, er soll mich erlösen. Also auch wirklich innere Not und gleichzeitig enorme Ansprüche auch an diese Männer, die dieses Ich hat quasi. Und zwei Sachen, die ich noch gerne erzählen möchte, weil das auch was Typisches ist für dieses Buch. Irgendwann kommen nämlich Iwans Kinder ins Spiel. Er bringt sie dann einmal mit und danach häufiger, als er merkt, ach, das klappt ja ganz gut quasi. Da habe ich auch noch eine Kinderbetreuung. Und die Ich-Erzählerin freundet sich mit diesen Kindern auch an. Und das ist auch so exemplarisch, weil immer wieder gibt es so Momente, wo Malina oder Iwan die Ich-Erzählerin so in so eine Frauenrolle reindrängen und eigentlich sozusagen akzeptieren sie sie schon so als Schriftstellerin, aber wenn es halt praktisch ist, also Iwan schimpft dann sozusagen und sagt dann hier, mich stört es irgendwie, dass das Essen nicht auf dem Tisch steht, warum kannst du nicht gescheit kochen so, ne? Mm. Und das regt ihn halt auf, warum kriegst du die Eier nicht mal ordentlich hin, du bist doch eine Frau so. Und dieses, also das wird so partiell eben gemacht, das wird nicht komplett erwartet die ganze Zeit, aber man merkt bei beiden, das haben die halt so drin, dass in dem Moment, wo es gebraucht wird, wird das Ich dann eben einfach von der Geliebten oder von der Frau zur Köchin oder zur Kinderbetreuerin. Das ist eine Sache, die stattfindet. Und auf einer sprachlichen Ebene findet zwischen Iwan und der Ich-Erzählerin was statt. Das ist so ein, man könnte das sagen, wie so ein Zwiegespräch, das sich durch den Roman zieht. Und die bilden nämlich immer wieder Sätze oder Halbsätze. Und es gibt im Buch, die werden dann so angeordnet wie so zerhackte Telefonate, von denen du immer nur einen Teil sozusagen hörst. Aber nicht nur eine Seite, wie es sonst oft ja dargestellt wird, sondern einfach wirklich von beiden quasi nur so Teile. Und ich habe uns auch da exemplarisch mal eins mitgebracht, weil ich dachte, das wäre vielleicht ganz nett, da mal kurz sprachlich reinzuhören. So. Hallo, hallo. Ich, wer denn sonst? Ja, natürlich, verzeih. Wie es mir und dir? Weiß ich nicht. Heute Abend? Ich verstehe dich so schlecht. Schlecht, was? Du kannst also? Ich höre dich nicht gut. Kannst du? Was ist etwas? Nein, nichts. Du kannst mich später noch. Natürlich, ich rufe dich besser später an. Ich sollte zwar mit Freunden. Ja, wenn du nicht kannst, dann, das habe ich nicht gesagt, nur wenn du nicht. Jedenfalls telefonieren wir später. Ja, aber gegen 6 Uhr, weil das ist aber schon zu spät für mich. Ja, für mich eigentlich auch, aber heute hat es vielleicht keinen Sinn. Ist jemand hereingekommen? Nein, nur Fräulein Jelinek ist jetzt. Ach so, du bist nicht mehr allein. Aber später, bitte, bestimmt. Und diese quasi Dialoge, wo wir nie so richtig erfahren, was eigentlich so gesagt wird, aber uns immer was denken können, die durchziehen diesen Roman und sind sozusagen ein Motiv in diesem Roman. Du hattest ja irgendwann mal erwähnt, dass Musik eine große Rolle spielt, auch für den Aufbau sozusagen, dass sie sich da was aus der Musik auch entlehnt hat für den Aufbau ihres Romans. Und ich würde sagen, gerade auch dieses Spiel mit Motiven, die Sprache generell, wie sie auch ihre Sätze baut, wie sie mit Wiederholungen arbeitet, mit Auslassungen, mit Pausen, mit einer Steigerung. Da ist viel Musikalisches einfach dran, wenn man jetzt formal mal guckt. Man könnte sich ja fragen, wie gesagt, warum hat diese Auswirkung zwischen Iwan und dieser Ich-Erzählerin eigentlich keine Auswirkung auf Malina? Weil der ist ja so ein klassischer Mann, der müsste doch jetzt eigentlich quasi eifersüchtig irgendwie mal werden. Mhm. So. Er selber hat aber nichts gegen sie. Es heißt, es gibt die Szene oder den Satz, selbstverständlich hat Iwan auch gar nichts gegen Malina gesagt, an den er nie denkt, und wie sollte er ihn darum beneiden, mit mir hier zu leben. Es gibt einfach so eine komplette Gleichgültigkeit dieser Männer gegenüber dem Innenleben dieser Ich-Erzählerin. Und für das Ich stellt sich die Situation wie folgt dar, ich brauche mein Doppelleben, mein Iwan-Leben und mein Malina-Feld. Ich kann nicht sein, wo Iwan nicht ist, aber ebenso wenig kann ich heimkommen, wenn Malina nicht da ist. Also auch hier wieder so dieses Motiv mit zwei, mit Ambivalenz, ne? Und damit.
Aber sie sind ja so beide so furchtbar. Das finde ich eigentlich das Realistische und das Schlimme daran, dass sie hier keine Geschichte entwirft, wo der eine wirklich zum Retter werden kann. Nee. Was ja sowieso ein zweifelhaftes
Motiv
ist.
Und gleichzeitig ist dieses Ich aber so unfassbar verzweifelt entschlossen, beide zum Retter zu machen. Weißt du, also sozusagen, sie will es aber immer wieder, dass die Retter sind. Und was ich das Interessante finde, glaube ich, da wo das Ich gar nicht mit sich reden lässt, ist bei ihrem Schreiben. Da ist sozusagen, da sagen die immer irgendwelche Sachen und sie einfach auf Durchzug schalten und macht dann trotzdem, was sie will und macht sich auch über die lustig. Das ist sozusagen so ihr Heiligtum, das, was sie sich beschützt. Wir kommen zum zweiten Kapitel, der dritte Mann. Und das ist ein Sprung in die Vergangenheit des Ichs. Ich hatte gesagt, das ist eben alles nicht so chronologisch. Man hat echt das Gefühl, man beginnt jetzt nochmal ein neues Buch, ein zweites Heft und muss dann am Ende hoffen, dass sich alles zusammenfügt. Es geht wieder um das Ich und es geht, es gibt einem das Gefühl, dass man hier was Neues über das Ich erfährt. Nämlich darüber, über seine existenzielle Krise, seine Unsicherheit, sein Leiden in der Welt und sein Verhältnis zu Männern. Man könnte sagen, Kapitel 2 ist so ein bisschen die Origin-Story. Warum ist dieses Ich so verzweifelt darauf bemüht, jetzt mit Malina und Ivan so klarzukommen? Und warum sucht es bei den Männern diese bestimmten Dinge? Diese Bedingungen werden nicht zwingend hergestellt, also diese Zusammenhänge zwischen den Kapiteln, aber sie ergeben sich halt einfach durch assoziatives Schreiben und Setzen von Gedanken. Ich habe das ganze Setting als so ein Krankenhaus-Psychiatrie-Setting gelesen. Das Ich liegt im Bett und hat lauter Träume, in denen es von seinem Vater ermordet wird. Und letztlich werden in diesem Kapitel halt diese Träume die ganze Zeit beschrieben. Und die mischen sich mit Erinnerungen des Ichs an die Kindheit bei mit dem Vater. Und zwischendurch wacht das Ich immer wieder auf. Und dann sitzt Malina am Bett und gibt schlaue Ratschläge und macht sein Mansplaining weiter, aber sozusagen in diesem Setting jetzt. Und Lynn, lass mich dir mal ein paar Träume vorstellen, weil die sind echt, zeigen einfach, wie gewaltvoll diese Vater-Tochter-Beziehung ist. In den meisten Träumen erleidet das Ich entweder starke körperliche Gewalt oder wird ermordet. Häusliche Gewalt spielt eine große Rolle. Es gibt Träume, in denen der Vater die Mutter schlägt, der Vater schlägt den Hund. Es gibt Krankenhausaufenthalte, die Familienmitglieder durch die Gewalt des Vaters erleiden. Dann gibt es noch so vorgestellte Welten. Der Vater jagt das Ich in der Hölle. Der Vater ist ein Krokodil, der das Ich verschlingt. Es gibt Folterszenen, wo der Vater das Ich foltert. Es gibt Inzestszenen zwischen Vater und Tochter. Und dazu ein Zitat, das exemplarisch zeigt, wie die deutsche Vergangenheit, die Shoah, immer wieder auch in den Roman als Motiv eingewoben ist. Und zwar, ich bin in der Gaskammer, mein Vater ist verschwunden, er hat gewusst, wo die Türe ist und hat sie mir nicht gezeigt. Und während ich sterbe, stirbt mein Wunsch, ihn noch einmal zu sehen und ihm das eine zu sagen. Und auch darum geht es immer wieder, dass dieses Ich eigentlich dem Vater mal gerne entgegentreten würde und sagen würde, so geht's nicht mehr. Und das aber nie so richtig schafft. In diesen Träumen kommt das immer wieder, dass es das versucht, kurz davor ist und dann aber abbricht und nicht in der Lage dazu ist. Und natürlich gibt's da auch immer wieder schlaue Einordnung von Malina dazu. Das sollte jetzt nicht überraschen. Es kommt dann zum Fazit in diesem Kapitel. Ich bin an der Raserei meines Vaters verglüht und gestorben. Und ich denke, dieser Satz fasst wieder so ein bisschen gut dieses Bachmann Pathos sozusagen auch ein bisschen zusammen. Sie wählt wirklich immer die ganz große sprachliche Geste.
Dieser Satz wird ja auch den Mythos um sie befeuern, weil wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie sie gestorben ist. Und da entzünden sich jetzt natürlich, um mal in dieser Metapher zu bleiben, jetzt auch wieder diese ganzen nachträglich zugeschriebenen Erzählungen.
Wo dann Dinge verknüpft werden, ne? Sozusagen richtig. Der Roman, wo sie darüber schreibt und kurz danach stirbt sie und diesen Tod und so weiter, ja. Diese Verbindungen werden immer wieder hergestellt. Für das ich hatte es schon gesagt, ist das Schreiben das Existenzielle und das bleibt's auch. Die liegt in diesem Bett, die träumt diese unfassbar schwierigen Träume und sie sucht von Malina Hilfe, aber der kann sie nicht wirklich, er kann ihr in ihrer inneren Not nicht wirklich helfen. Und dann schreibt sie, in eine Ecke gekauert, ohne Wasser, weiß ich, dass meine Sätze mich nicht verlassen und dass ich ein Recht habe auf sie. Also wieder das Schreiben als das, was diese Person letztlich zusammenhält, ne? Und damit sind wir beim Kapitel 3 von den letzten Dingen, heißt das. Und ich will das Finale sozusagen nicht vorwegnehmen, obwohl das Ende des Buches sehr berühmt geworden ist. Aber vielleicht so viel, die Lage für die Ich-Erzählerin eskaliert eben. Der Ort ist wieder Wien. Und dieses Ungargassenland, was uns die Ich-Erzählerin am Anfang als so eine Art persönliches Idyll oder zumindest den Ort, an dem das Ich sich noch einigermaßen in Sicherheit fühlt. Das ist immer so Wien, das wird auch mal die Umgebung von Wien beschrieben und dann immer dieses Ungargassenland, das ist mein Malina-Ort, da wohnt ein paar Häuser weiter Ivan. Das ist sozusagen das Feld, in dem ich noch einigermaßen funktioniere, könnte man sagen. Das kippt ins Apokalyptische. Das heißt, wir haben jetzt Sätze wie diesen hier. Die Briefträger in Wien sollen heute Nacht alle gefoltert werden. Man will wissen, ob sie dem Briefgeheimnis gewachsen sind. Oder, aber Wien hat nicht mehr viel Zeit. Die Stadt gleitet in den Untergang. Und an einer anderen Stelle, Malina sagt, was ich erwartet habe, Wien brennt. Und das heißt, es wird ja auch auf dieser Ebene eben extrem ja, die Gradzahl hochgestellt, wenn man das so sagen will. Es passiert so eine apokalyptische Stimmung, und in diese Stimmung rein gehört auch, dass dieses Ich, was ja schon die ganze Zeit über fragil ist, jetzt eine Beziehung zu Ivan hat, die bröckelt. Also Ivan meldet sich nicht mehr, so dieses Klassische, wie man sich's vorstellen kann. Sie wird ihm jetzt zu viel, er hat ja noch seine Familie, die Begegnungen, diese Gespräche, die führen mit diesen Halbsätzen, die werden immer düsterer irgendwie. Also man spürt das auch dort durch, da werden auch die Motive durchgearbeitet, und es setzt aber auch eine Ernüchterung beim Ich ein. Die sagt nämlich, nein, es machte Ivan nie etwas aus und für mich vergeht hier das Leben. Also irgendwie so festzustellen, so okay, weder Malina noch Ivan können mir hier wirklich aus meinen Problemen raushelfen. Und es ist aber auch da würde ich das Bachmann irgendwie auf eine Weise zugute halten, dass sie es, du hattest das vorhin mal gesagt, immer wieder diese sich auch in die andere Perspektive reinversetzt und es nie zu einfach macht. Mhm. Und da ist es zum Beispiel so, dass Ivan diese Rolle, die das Ich ihm zumutet, mit diesen ganzen so, rette mich, hol mich aus meiner Situation raus, hilf mir, die Sachen auszumerzen, die schwierig sind und sowas, gar nicht will und auch gar nicht wollte sozusagen. Ivan sagt lachend, aber nur einmal, ich kann dort nicht atmen, wo du mich hinstellst, bitte nicht so hoch hinauf. Das heißt, es ist eben wirklich eine starke Verwicklung zwischen diesen drei Figuren die ganze Zeit. Und am Ende verstummt die Autorin, die Sprache bleibt aus. Und es gibt diesen Satz, es ist nicht der letzte Satz, wo sie aber sagt, aber ich sage nichts, ich sage überhaupt nichts. Und man hat wirklich das Gefühl, dass sozusagen das letzte Refugium bei der Suche nach einer Lösung, bei der Suche über diese zwei Männer vielleicht doch noch aus der existenziellen Krise rauszukommen, ist das letzte Refugium, nämlich die Sprache, die immer irgendwie noch funktioniert hat, ist sozusagen auch abgestorben. Das heißt, das ist einfach ein unfassbar komplexer Roman. Das ist ein Roman, wo es mir so ging, ehrlich gesagt, als ich das erste Kapitel gelesen habe, und es war warm und es war irgendwie, wo es einem ständig zu viel war, wo ich immer so dachte, so, boah, die Sätze sind so lang gebaut, die Gedanken sind so verworren irgendwie, es kippt die ganze Zeit hin und her zwischen, ich will dich unbedingt, ich will dich auf keinen Fall, und aber auch in der Eigenbeziehung, dann kommt das nächste Kapitel, dann kommen diese Träume und die sind so voller Gewalt und so, und dann kommst du ins nächste, also es ist auch ein bisschen so wie so Alice im Wunderland oder so, du kommst immer in einen anderen Raum, in ein anderes Gebiet, und plötzlich musst du dich mit ganz neuen Sachen rumschlagen, aber alles ist düster, apokalyptisch, gewaltvoll, brutal.
Das ist so erstaunlich, zerrissen. Dass du das sagst, weißt du, weil du hast für den Podcast Desart gelesen und da warst du nicht so am Boden wie jetzt hier.
Ja, weil ich glaube, weil bei Desart ist es irgendwann so, da wird das halt so ein, hast du so das Gefühl, es wird so ein Gewaltporno, ne?
Ja.
Und da bist du entsetzt, aber irgendwann denkst du dir so, okay, das ist jetzt keine Ahnung, was das so richtig soll, aber gut, ja. Mach halt. Hier hast du ja das Gefühl, du spürst ja die ganze Zeit durch diese ganze Gewalt und so durch diese existenzielle Not dieses Ichs, was einfach auch viel in Sprache kleidet, was vielleicht nur, also man kann sich jedes Mal vorstellen, dass das, was beschrieben wird, gar nicht in der Wirklichkeit passiert, sondern in diesem Ich passiert. Und das macht es aber sozusagen so schwer erträglich, weil man dann so mitfühlt. Und ich würde auch sagen, dass das so ein Buch ist, man sollte sich einfach die Mühe machen, da durchzugehen und auch nicht glauben, so, ja, Ingeborg Bachmann, die ist ja so toll und die hat ja so einen Ruhm und was weiß ich was, und ich hole mir das Buch jetzt und das wird super leicht und das wird, also weißt du, manchmal kriegt man ja, wenn Autoren so einen Mythos haben oder Autorinnen, hat man ja so einen Gedanke von, boah, wenn ich das aufschlage, das wird so gut zu lesen sein, das wird mich sofort treffen und sowas. Und dann kommt halt sowas, was sich ein bisschen verweigert, was es einem wirklich nicht so leicht macht teilweise. Und da gibt es sicherlich auch andere, denen das dann anders geht, aber trotzdem glaube ich, dass es doch für einige Leute durchaus eine herausfordernde Lektüre ist. Aber ich würde sagen, es lohnt sich, und vor allem am Ende hat man dann so dieses Gefühl von, es kommen dann immer wieder so Sätze, die einen so völlig mitreißen, und man hat so das Gefühl, okay, ich verstehe jetzt, was das Ganze, warum das auch am Anfang vielleicht nicht anders ging, warum es so kompliziert sein musste.
Und vielleicht noch eine Einordnung von außen. Dieses Buch hat die Literaturkritik sehr überfordert. Aber die LeserInnen haben es geliebt und es wurde ein Bestseller kurzzeitig.
Was vom Tage übrig blieb.
Glücklich allein, mir gehören zu dürfen. Ich bedarf zu Zeiten der Sammlung, der Einkehr. Wie gehen meine Gedanken? Wünsche, viele Wünsche, ungeordnete Wünsche. Warum bin ich nicht imstande, ein Kunstwerk zu schaffen? Wie oft packt mich eine unwiderstehliche Sehnsucht nach Äußerung? Ich bin wie einer, der das Feuer an seinen Fersen fühlt und dem die Stimme verschlägt, zu schreien. Das schreibt Thea Sternheim in ihr Tagebuch, das nach 60 Jahren über 34.000 Seiten umfassen wird und ihr den Beinamen Chronistin der Moderne einbringt. Und mir sei noch die Bemerkung gestattet, dass dieses Motiv hier gerade fantastisch zu dem Vorangegangenen passt, das Verstummen, obwohl der Schmerz noch da ist. Thea Sternheim wird am 25. November 1883 in ein bürgerlich-katholisch-konservatives Elternhaus in Neuss bei Düsseldorf geboren, wächst streng, aber kultur- und bildungsaffin auf und ist schon als Kind neugierig, begabt, ehrgeizig und dickköpfig. Übrigens hat sie wie unsere liebe Annette von Droste und so weiter eigentlich einen viel längeren Namen, und zwar Olga Maria Theresia Gustava Bauer. Das wollte ich nicht unterschlagen. Sie hatte sich früh gegen den Willen ihrer Eltern mit dem 10 Jahre älteren Arthur Löwenstein verheiratet, das war 1901, begann 2 Jahre später dann eine Affäre mit dem ebenfalls verheirateten Dramatiker und Dichter Karl Sternheim. Zu dem Zeitpunkt hatte sie bereits eine Tochter mit Löwenstein, bekam dann noch eine Tochter mit Sternheim, das war 1906. Und als diese zweite Tochter 1 Jahr alt ist, wird die Ehe geschieden. Und dann müssen beide Töchter beim ersten Mann bleiben. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber bei Arthur Löwenstein, obwohl das zweite Kind nicht sein eigenes ist, aber er bekommt das Sorgerecht zugesprochen. Darüber konnte ich nicht viel herausfinden, aber man kann sich vorstellen, dass allein diese Entscheidung schon das Leben von Thea Sternheim ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Sie heiratete Sternheim dann, war also wieder verheiratet und zog mit ihm in eine riesige Villa bei München, die fast schon was Schlossartiges gehabt hat. Sie war wohlhabend, er war erfolgreich und sie haben noch gemeinsam einen Sohn bekommen. Sie hat angefangen, Kunst zu sammeln. Sie hatte zum Beispiel die größte Van Gogh-Sammlung ihrer Zeit und war eben auch, dazu kommen wir dann noch, Schriftstellerin und Fotografin. Es begann ein bewegtes Leben. Sie wohnte in Brüssel, bei Dresden, in der Schweiz, auf der Seite der Schweizer Seite des Bodensees. Und schon kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten ging sie nach Frankreich, denn als wache Beobachterin ihrer Zeit ahnte sie, was kommen würde. Sie wurde kurz als feindliche Ausländerin inhaftiert in Frankreich, kam aber frei, lebte verarmt in Paris. Die Nazis hatten ihr Vermögen eingefroren. Das lag daran, sie haben es schließlich auch eingezogen, dass sie eben eine unliebsame Intellektuelle war und ihre beiden Ex-Männer sind Juden gewesen. Und das war auch einer der Gründe, warum sie ins Visier der Nazis geriet. Und man muss auch leider sagen, dass sie ihre beiden Kinder, die sie mit Sternheim hatte, überlebt hat und die den Holocaust nicht überlebt haben. 1963 zog sie zu ihrer ältesten Tochter nach Basel, um Unterstützung wegen ihrer finanziellen und gesundheitlichen Notlage zu erhalten. Und sie schrieb während dieses bewegten Lebens Erzählungen und den Roman Sackgassen. Das ist ein autobiografischer Entwicklungsroman, der in den 1910 und 1920er Jahren zwischen Brüssel und Paris spielt. Da wird so die Diskrepanz geschildert, die sie empfunden hat in ihrer Liebe zu Sternheim, ihrem zweiten Mann. Also sie hat unter diesem Mann sehr gelitten, der sie eben dauernd auch betrogen hat und ihr Vermögen verschleudert hat. Aber sie hat ihn eben auch geliebt. Und diese Rollenbilder von Mann und Frau, die werden dort eben verhandelt. Aber auch die Liebe zur Literatur spielt im Roman eine Rolle, vor allem zu Flaubert. Religion, Mystik sind Themen, Einsamkeit, Vergeblichkeit. Und das Ganze spannt sich auf. Also es ist autobiografisch grundiert, aber das Ganze spannt sich auf zwischen 3 Frauenfiguren, Anna, Nadja und Marie. Weshalb sie aber so bekannt geworden ist, liegt natürlich an diesem Tagebuch, das ich schon angesprochen habe. Sie hat über 6 Jahrzehnte Tagebuch geführt und diese 34.000 Seiten liegen im Literaturarchiv in Marbach. Was passiert in diesen 34.000 Seiten? Die Rolle der Frau spielt eine Rolle, ist Thema. Kunst und Literatur, politische Entwicklungen in Europa, Religionen. Es ist privat, es ist persönlich und es ist politisch. Und es war nie zur Veröffentlichung bestimmt. Und deswegen ist es natürlich auch so ein unheimlich ehrlicher Einblick, sowohl in ihr Leben als Frau zu dieser Zeit, als auch in ihrem wachsamen Blick auf diese ganzen Entwicklungen, die Europa im 20. Jahrhundert erschüttert haben. Ja, dass sie ganz nah dran war an diesen Entwicklungen, zeigt auch das Beispiel von einem Bild, einer Malerei von Van Gogh, das Bild Liebespaar im Dichtergarten. Das verkauft sie 1929 während der Weltwirtschaftskrise, um ihre Haushaltskasse aufzustocken, an die Berliner Nationalgalerie für 100.000 Mark. Sie bekommt eine Sofortzahlung von 20.000 Mark und sie vereinbaren eine Ratenzahlung des Rests auf mehrere Jahre. Doch die wird eingestellt, als die Nazis nach ein paar Jahren das Bild als entartet einstufen und mitnehmen. Und bis heute fehlt von diesem Bild jede Spur und Thea Sternheim hat ihr Geld nie wieder gesehen. Immer wieder verkauft sie Malereien, um während schwieriger Zeiten über die Runden zu kommen. Ein von ihr verkaufter Matisse landet zum Beispiel bei Pablo Picasso und sie besucht ihn dann auch, um es zu besichtigen, auf seine Einladung hin. Also so unbekannt, ich glaube, vielen von uns diese Frau ist, so vernetzt war sie doch mit KünstlerInnen, Fotografen und dieser ganzen Kulturszene. Also das ist wirklich
zeugt ja auch von einem krassen Verständnis, ne, wenn sie sozusagen diese Giganten der Malerei bei sich gesammelt hat, offensichtlich ja noch zu einer Zeit, als die erschwinglich waren, weil sie ja jetzt nicht so unfassbar viel Geld hatte.
Ganz genau so ist es. Dorothea Zwirner hat eine Biografie geschrieben, in der sie der Haltung und Würde dieser Thea Sternheim nachspürt. Das Buch heißt eben auch Chronistin der Moderne. Und ein Interview mit der Autorin Dorothea Zwirner habe ich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und wenn man wirklich mehr erfahren will, dann ist diese Biografie, glaube ich, ein sehr guter Einstieg und bietet einen tollen Blick auf das, was diese Frau so besonders gemacht hat. Und deswegen möchte ich mit dir anstoßen auf Thea Sternheim. Cheers und wir, Cheers. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.